Heim-EM, das Update von Oberpfalz Medien.
Hallo, Servus und guten Morgen, da ist Heim-EM, das EM-Update von Oberpfalz Medien. Mein Name ist Thomas Wiebel und ja, meine Standard-Podcasts hier bei uns im Haus sind eigentlich der FC Bayern-Podcast Weiter, immer weiter und der Blue Devils Weiden-Podcast Powerplay. Und ja, mir gegenüber sitzt ein anderer Podcaster unseres Hauses, der auch einen Heim-Podcast hat, einen Standard-Podcast hat, nämlich den Fehlpass.
Ja, richtig. Mein Name ist Julian Trager und Sie kennen mich vielleicht aus anderen Podcast-Formats von Oberpfalz Medien wie dem Fehlpass.
Genau, Julian, das ist mir heute früh eingefallen. Wir machen jetzt beide hier im Haus schon seit Jahren, kann man eigentlich sagen, Podcasts, gut seit 2 Jahren oder so. Mhm. Wir haben noch nie zusammen was gemacht.
Das stimmt, ja, tatsächlich. Aber ich freue mich.
Anscheinend habe ich vom Amateurfußball zu wenig Ahnung und du vom FC Bayern.
Vom FC Bayern, obwohl ich Bayern-Fan bin.
Ja, richtig, richtige Antwort. Okay, na gut, das heißt, demnächst mal eine Weiter-mal-weiter-Folge mit Julian Trager am Start. Sehr schön. Ja, Julian, wir wollen heute aber reden natürlich über die EM. Gestern wieder 3 Spiele, heute Abend nochmal 2. Dadurch eins, auf das wir natürlich besonders gespannt schauen. Aber zuerst einmal zu gestern. Das erste Spiel des Tages war Georgien, Tschechien. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Tschechen haben mich bei der EM bisher ein bisschen enttäuscht. Ein bisschen mehr hatte ich da schon erwartet. Die waren gestern zwar, ja, statistisch, spielerisch drückend überlegen. Ich habe mal nachgeschaut. 27-5 Torschüsse.
Ja, man hat es auch während den 90 Minuten gesehen. Also es war schon ein glückliches Unentschieden für Georgien, obwohl die in der 95. noch die riesen Möglichkeit gehabt haben, den Sieg zu machen, aber haben es dann nicht vergeben, haben es vergeben, die Chance, leider aus meiner Sicht, weil ich tatsächlich auf Georgien tippt habe im Tippspiel. Okay. Aber die Tschechen, ja, ich fand sie gestern gut. Die haben gut gespielt, finde ich. Haben viele Chancen sich rausgearbeitet, aber haben es halt dann nicht gemacht.
Und vom Tor haben wir zwingend genug.
Auch ein bisschen Pech gehabt. Ah, jetzt, wo der Schick wahrscheinlich ausfällt, das ist schon für sie hart. Aber ich habe es vor der EM auch gar nicht so stark eingeschätzt, die Tschechen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, also wie gesagt, ich habe mir ein bisschen mehr erwartet, aber irgendwie nicht zwingend genug vom Tor. Irgendwie nicht kaltschnäuzig genug vom Tor. Und das, obwohl da ja mit dem Loschek und mit dem Schick durchaus zwei richtig dabei sind, die jetzt in der Bundesliga ganz
aber
gut abgeliefert
haben. Man muss zu gestern auch noch sagen, der Torwart von Georgien, Mamardashvili, also ich weiß gar nicht, wie viel, 15, 13 Paraden gemacht, glaube ich, die meisten seit der Statistik-Datenerfassung bei einer EM. Und ich habe dann tatsächlich vorher nicht gekannt, aber ich habe mich informiert, der spielt bei Valencia, war anscheinend auch schon im Sommer, letzten Sommer bei Bayern auf dem Zettel. Ja. Also bevor sie dann den Perez geholt haben.
Also daher hatte ich den Namen tatsächlich noch im Hinterkopf. Also den Namen im Hinterkopf ist jetzt falsch, weil an den Namen konnte ich mich nicht mehr erinnern. Mhm. Ich wusste nur, die hatten mal über den georgischen Torhüter gesprochen.
Ja, und dann ist aber 50% die Wahrscheinlichkeit, dass er Willi hinten heißt.
Das ist mal klar.
Deswegen haben die ja auch in Sagnol Willi als Trainer.
Boah. Okay, alles klar. Spätestens jetzt wissen wir, was hier heute los ist. Sehr schön. Aber du bist ja quasi von uns der aktivere Fußballspieler. Meine aktiven Zeiten sind eine Weile vorbei und die waren auch nie im Verein, sondern hobbymäßig. Deswegen bist du vielleicht der richtige Ansprechpartner für mich, um mir was zu erklären, nämlich die Handspielregel, die wunderbare. Mir geht es gar nicht darum, wie die Schiedsrichter das dann mit dem VAR und so weiter, dass das alles korrekt ist für mich völlig klar. Aber ich verstehe es einfach nicht mehr. Und da gab es in dieser ersten Halbzeit Tschechien-Georgien tatsächlich 2 Beispiele. Zuerst hat Tschechien den vermeintlichen Führungstreffer erzielt, hat er nicht gezählt wegen Handspiel des Schützen. Ich habe es mal 5-mal in der Wiederholung angeschaut in Slow-Mo. Der Schütze schaut schon ganz woanders hin, der Ball streift ganz leicht seitlich an seinem Unterarm vorbei, er ändert die Richtung nicht. Wenn der 1 Zentimeter weiter links vorbeifliegt, geht der genauso ins Tor rein, es ist keinerlei Absicht erkennbar. Am Ende der ersten Halbzeit dann auf der anderen Seite die Führung durch Georgien, durch den Handelfmeter. Ja, und letzten Endes das Gleiche in Grün. Auch da wieder vom Tschechen. Keine Intention, keine Flugbahnveränderung des Balls. Ich verstehe es nicht mehr. Sollen sich die Spieler jetzt irgendwie die Arme abhacken, wenn sie im Strafraum unterwegs sind?
Also ich muss ganz offen sein, ich blicke auch nicht mehr durch. Das ist aber beim nicht gegebenen Tor, da habe ich ja, ich glaube, ich habe es erst in der 5., 6. Wiederholung gesehen, dass der überhaupt mit der Hand dran war. so minimal war das, aber irgendwo im Hinterkopf, ich weiß jetzt nicht, ob das tatsächlich stimmt, steht, habe ich mal gehört oder ist bei mir, dass ein Tor einfach nicht zählen darf, wenn der Spieler, der das erzielt hat, vorher mit der Hand am Ball war.
Wenn der Ball jetzt seitlich den Unterarm ganz leicht streift, war er dann an der Hand?
Ja, laut dieser neuen Technik, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, wo da immer diese
EKG Akustik, ja, genau.
kommt, hat er ihn berührt, ja. Es ist schwierig. Im Endeffekt, du hast es ja gesagt, der wäre so und so rein, also hat er keinen Vorteil davon und deswegen, ja. Wenn es Tor zählen würde, dann glaube ich, hätten sich auch keiner beschweren dürfen.
Ja, ich habe mich auch gewundert, weil die Georgier hatten ja nicht einmal protestiert.
Ja.
Das ist ja, also wenn dann die gegnerische Mannschaft sagt, Schiri Hand und so weiter, ja okay. Aber ja, da kommt dann vom VAR das Signal, dass es da diesen EKG-Ausschlag gab und dann siehst du es in der Super Slow-Mo in der fünften Einstellung, wie gesagt, dass der das da ganz leicht, aber gut.
Aber ähnlich war es ja bei dem Elfmeter, da glaube ich, haben sie auch nicht protestiert, genau. Die Georgier. Und ich glaube, also der Ball springt am Boden auf und springt ihm dann an die Hand und die Hand ist jetzt auch nicht krass weggestreckt oder irgend sowas vom tschechischen Verteidiger. So als Spieler, aus Spielersicht ist es schon extrem bitter und wie du schon sagst, man kann ja nicht die ganze Zeit mit den Händen hinterm Rücken rumlaufen.
Ja, und es bringt da so ein bisschen ein Glücksspielelement drin. Also das ist so ein bisschen, also wenn ich jetzt eine unterlegene Mannschaft hätte, würde ich sagen, so, dann schauen wir mal, dass wir möglichst viele Flanken da irgendwie vorne reinballern, irgendwann springt er schon einmal.
Ja, oder einfach aus einem Meter schieße ich halt irgendjemanden an die Hand hin. Irgendwie so, also ja, aber ich finde auch, die Schiris sind irgendwie nicht in einer Linie. Also es gibt dann wieder Schiris, die pfeifen es direkt, andere pfeifen es nicht, dann gibt es wieder VRs, die greifen ein, andere lassen es durchgehen. Deswegen bin ich ja auch, also sage ich ja, ich blicke da nicht mehr durch, muss ich ganz ehrlich sagen.
Gut, dann bin ich jetzt einen schlauer, aber wir sind zumindest zwei, die es nicht verstehen. Mal schauen, vielleicht klärt sich das im weiteren Verlauf der EM noch auf. Ich glaube es nicht. Schauen wir das nächste Spiel, das war...
Ein Plädoyer für die 15 Uhr Spiele würde ich noch abgeben.
Schieß los.
Ich bin so einer, der die richtig geil fand. Also ich war ja eigentlich am Anfang... 2016 kam die Erweiterung, glaube ich, Ausweitung des Teilnehmerfeldes. War ich nicht so der Fan, aber dieses Jahr ist es ziemlich geil, die 15 Uhr Spiele. Irgendwie mit Albanien, Rumänien, Georgien, da ist immer irgendwie was los. Meistens irgendwie aus 20 Meter Tor im Winkel oder kurioses Eigentor. Naja, obwohl die kuriosen Eigentore, die fallen eigentlich nur bei den Topspielen.
Da bin ich total bei dir, vor allem auch, weil ja genau diese Spiele, das sind ja die so eine M ausmachen. Also so die großen Mannschaften, die siehst du ja immer wieder, aber mal Albanien oder Rumänien mal zu sehen, das ist schon.
Und wenn sich dann so ein 500.000 Euro Spieler, also mit Marktwert 500.000 Euro plötzlich in den Vordergrund spielt, weil er irgendwie zwei geile Tore schießt oder zwei, drei geile Aktionen hat und spielt gegen einen 80 Millionen Mann oder so, das hat schon was, das ist irgendwie cool.
Ja, und da wird auch der eine oder andere Scout wahrscheinlich auf der Tribüne sitzen und gucken, ob es da den einen oder anderen 500.000 Euro Spieler gibt, den man günstig abgreifen kann aus seinem albanischen Verein. Und dessen Berater
wird dann, von dem wird das Handy nicht mehr ruhig sein.
Kannst du mal sicher sein. Schauen wir kurz aufs nächste Spiel. Das war ein Heimspiel für die Türkei in Portugal. Ein Heimspiel für die Türkei in Dortmund im Signal Iduna Park gegen Portugal. Wie schon beim ersten Spiel der Türken, der Signal Iduna Park, eine quasi Heimarena aufgrund der großen türkischen Community natürlich in Dortmund und Umgebung. 11-12 Torschüsse, aber 0-3 Tore. Also Portugal doch ziemlich souverän am Ende gewonnen. Jetzt vielleicht spielerisch nicht so überragend, wie man es erwarten hätte können, aber ja, am Ende des Tages total souverän, wo ich sagen muss, das sind normalerweise solche Spieler, Phrasensau haben wir hier nicht, wenn ja, müsst mal was reinschmeißen, aber wenn du diese Spiele so gewinnst, auch mit ein bisschen Glück noch dabei, dann kommst du eigentlich weit im Turnier.
Ja. Sind jetzt auch schon Gruppenerster.
Das ist ein Gruppenerster. Und ja, das 2-0 für Portugal, können wir vielleicht noch ganz kurz drüber reden, das war eins der brillantesten Eigentore.
Das war, also es sind schon viele gefallen bei dieser EM und das war aber das Beste, meiner Meinung nach.
Also wunderbar, der Abwehrspiel, also eigentlich komplettes Missverständnis bei den Portugiesen, der Ball landet beim türkischen Abwehrspieler und der schaut gar nicht, wo sein Torhüter ist, der zu ihm rausläuft. und der türkische Abwehrspieler spielt dann den Ball an seinem Torhüter vorbei ins Tor. Also ja, und dann war es 2-0 und das war noch, glaube ich, in der ersten halben Stunde irgendwie so die Größenordnung.
Ich kann es jetzt gar nicht sagen.
Und ich glaube, damit war die Messe dann so ein bisschen gelesen. Ja. Und was bei Portugal vielleicht noch auffällig ist, es sind jetzt zwei Spiele, sie haben beide gewonnen und noch kein Tor für Cristiano Ronaldo. Der hat zwar eine Vorlage gegeben gestern, da ist er schön gestartet, also hat er sich schön erarbeitet. Die Vorlage an sich, dann muss ich ehrlich sagen, die hätte sogar jeder von uns gemacht.
Einfach quergelegt. Aber ich hätte es nicht erwartet, dass er querlegt.
Das ist der Punkt. Aber die große Frage, die da mit deiner Meinung interessieren, braucht Portugal Cristiano Ronaldo noch? Ist Portugal noch abhängig von der Leistung von Cristiano Ronaldo?
Also ich habe da eine klare Meinung und sage nein. Weil ich weiß jetzt, ist er 38, 39, spielt in Saudi-Arabien, nichts gegen die Liga in Saudi-Arabien, aber ich meine, es hat schon seinen Grund gehabt, warum er keinen Verein mehr in Europa gefunden hat, keinen Top-Verein mehr in Europa. Und ja, er ist nicht mehr der Spieler wie vielleicht noch vor 5 Jahren mit 35, 34, wo alles kaputt geschossen hat. Aber er ist jetzt angewiesen auf seine Mitspieler und nicht mehr die Mitspieler auf ihn irgendwie. Und meiner Meinung nach sind alle Offensivspieler in Portugal um ihn herum mittlerweile besser, gefährlicher. Aber das Problem ist, meiner Meinung nach, wenn man Portugal anschaut, wie die spielen, jeder versucht, den Ball auf Ronaldo zu bringen. Flanken, obwohl die könnten hier Kurzpass durchspielen wahrscheinlich, aber versuchen Flanken auf Ronaldo zu spielen, damit sie ihn irgendwie glücklich machen. So wirkt es. Weil wenn er mal einen Pass nicht kriegt, dann dreht er gleich um und beschwert sich. Also ich glaube, dass sie ohne Ronaldo besser wären.
Ja, ich würde dir gerne widersprechen, einfach um eine andere Meinung zu haben. Allein ich kann es nicht, weil ich sehe es genauso. Also ich habe auch schon das Gefühl, dass sich da um Ronaldo rum, hinter Ronaldo da einfach eine neue Generation gebildet hat. Und die sind ja mittlerweile, sind die einen immer wahnsinnig jung, muss man ehrlich sagen. Das ist ja nicht so, dass das jetzt lauter 20-Jährige sind. Das sind ja gestandene Profis. Wenn du schaust, wer dahinter im Spiel, das ist der Bruno Fernandes von Manchester United, der ist 29. Dann hast du dann Bernardo Silva von Manchester City, also der zweite Offensivspieler da aus Manchester, der ist auch 29. Ja. Ja, dann hast du den Leao von
Milan,
korrekt. Ja. Der ist auch im Manchester 25. Ja. Also das sind gestandene Spieler, die da hinter Ronaldo sind, die eigentlich auch nicht darauf angewiesen sind, dass sie immer den großen Capitano füttern.
Ja. Aber das ist das Problem. Also ein Dilemma ist das schon für Portugal, auch für den portugiesischen Trainer. Solange der Ronaldo halt sagt, ich spiele, kannst du ihn irgendwie auch nicht absägen. Das ist der beste portugiesische Spieler aller Zeiten. Und mitnehmen, wenn du nicht mitnimmst, das ist ein Riesengeschrei. Aber wenn du mitnimmst und nicht spielen lässt, dann versaut er dir wahrscheinlich die Kabine, in Anführungszeichen.
Ja, so was man von ihm weiß. Also wie gesagt, vorab, wie immer, große Props an Cristiano Ronaldo. Nicht, dass er darauf angewiesen wäre, Komplimente von mir anzunehmen, aber die Physis, die der natürlich hat, die Disziplin, die der hat in dem Alter, ist Wahnsinn, ist der Hammer. Aber nach allem, was man so gehört hat, ist es jetzt nicht der, der sagt, ja klar, Trainer, dann setze ich mich auf die Bank und dann bringe ich nochmal von der Bank eine Spitze.
Der ist nicht mehr der Spieler, wie schon gesagt, vor 5 Jahren, aber er hat immer noch das Selbstverständnis, dass er der Spieler ist. Und das ist das Problem.
Ja, aber ich fände es ganz entspannend, mal eine portugiesische Mannschaft ohne Ronaldo zu sehen. Und ich glaube, und das glaube ich, hat diese M auch schon gezeigt, weil, wie gesagt, so maßgeblich war er nicht beteiligt, die Deutsche auch gut funktionieren.
Ich glaube, die wird sogar besser funktionieren. Ich habe irgendwo mal gelesen, so die letzten Spiele ohne Cristiano Ronaldo haben sie immer viel mehr Tore geschossen. Irgendwie die Nationalmannschaft, die portugiesische. Also, die hätten ja auch noch etliche andere Spieler auf der Bank sitzen, die dafür spielen könnten.
Kann man sagen, da ist der ein oder andere dabei, der weiß, wo das Tor steht. Gut, dann sind wir uns da einig. Portugal qualifiziert schon fürs Achtelfinale als Gruppensieger. Was glaubst du, wie weit kommen die Portugiesen in dem Turnier?
Es ist komplett schwierig, weil meiner Meinung nach beginnt ab dem Achtelfinale beginnt das Turnier nochmal komplett neu. Deswegen kann ich es dir nicht sagen. Also natürlich kann ich es dir nicht sagen. Aber ich wüsste jetzt auch gar nicht, auf wen die treffen als Gruppensieger. Es kommt natürlich dann auch immer darauf an, wie ist dann der Turnierverlauf, wie gegen welche Mannschaften treffen sie. Aber im Endeffekt ab Achtelfinale ist dann fast jedes Spiel ein 50-50 Spiel. Mit einem schlechten Tag bist du da draußen. Aber ja, die Portugiesen haben es 2016 ja gezeigt, dass du nicht die beste Mannschaft sein musst, um Europameister zu werden. Also schauen wir mal. Vielleicht ja, nochmal kurz zu Ronaldo. Wenn der nicht spielen würde, dann würden auch nicht ständig Flitzer aufs Spielfeld rennen.
Ja, da ist was dran. Wahrscheinlich wird er jetzt ab dem Achtelfinale jedes Spiel durch einen brillanten Sololauf entscheiden, um ja, zu
dann, bestrafen. Dann werde ich nie wieder irgendwas über Fußball erzählen öffentlich.
Aber da bin ich optimistisch, dass wir weiterhin was zum ja, Thema Fußball von dir hören werden. Apropos überhypte Spieler oder Mannschaften. Belgien, Rumänien.
Richtig.
2:0 für Belgien. Die Führung schon in der zweiten Spielminute durch Tielemans. In der 80. dann De Bruyne mit dem 2:0 davor. Lukaku mal wieder mit einem Tor, das nicht gezählt hat.
Sein drittes
Absetztor. Muss ehrlich sagen, Belgien bei dem Turnier, auch bei dem Spiel gestern, hat mir erheitert, war ein bisschen enttäuscht, weil, ja gut, die sind jetzt nicht mehr ganz, also diese goldene Generation ist nicht mehr ganz so jung, das ist mir schon klar. Aber gegen Rumänien hätte ich schon erwartet, dass die auch von den Spielanteilen her ja etwas überlegener sind. Mhm. Wie gesagt, ja, 2:0 klingt dann recht deutlich, aber Rumänien war durchaus mit dem Spiel, die hatten durchaus Chancen.
Gute Chancen, also es wäre dann zum 1:1 oder so, ja.
Es hätte auch anders ausgehen können. Ja, wie schätzt du Belgien ein? Ist von denen noch was zu erwarten oder?
Schwierig, also ich glaube es nicht, dass sie recht weit kommen. Ich meine, du hast ja schon gesagt, die Mannschaft ist, die haben eine gute Mannschaft. Einzelspieler für mich ist Kevin De Bruyne überragend. Also ich finde, der wird immer wieder, der fliegt immer noch ein bisschen unterm Radar, auf allerhöchstem Niveau natürlich. aber der, das ist eigentlich meiner Meinung nach die letzten 8 Jahre der beste offensive Mittelfeldspieler der Welt gewesen. Und Lukaku, ja, was sie alle, Trossard, Tielemans, die haben, die Mannschaft ist schon stark, aber überzeugt haben sie mich bei dieser EM bisher noch gar nicht. Hinten sind sie ziemlich löchrig. Vorne irgendwie habe ich das Gefühl, die Mannschaft harmoniert irgendwie nicht so. Ab und zu hat man so das Gefühl, der eine will zum anderen jetzt nicht unbedingt gleich spielen. Also stimmt irgendwie nicht. Es stimmt irgendwas nicht. Also
hochtalentierte Einzelspieler, aber irgendwas Kollektiv funktioniert es noch nicht so wirklich.
Ja, aber und wie du schon gesagt hast, die goldene Generation mit Hazard und so, das ist ja, der Hazard spielt ja nicht mehr. Ja. Also diese ganz große, super individuelle Klasse in der Breite haben sie jetzt auch nicht mehr so wie vielleicht noch vor 4 Jahren.
Also im Endeffekt das gleiche wie Portugal, man muss ab dem Achtelfinale gucken. Also jetzt müssen sie erstmal ins Achtelfinale kommen, noch ist es Belgien nicht qualifiziert. In dieser Gruppe E ist ja eh so.
Alle haben 3 Punkte.
Rumänien 3 Punkte, Belgien 3 Punkte, Slowakei 3 Punkte, Ukraine 3 Punkte. Und Belgien trifft auf die Ukraine tatsächlich kommenden Mittwoch. Da wird sich dann für Belgien entscheiden, ob sie ins Achtelfinale weiterkommen. Bei aller Sympathie für die Ukraine, aber rein vom Potenzial her misst Belgien das eigentlich
trocken. Ich glaube, das machen sie. Also die haben jetzt einmal gepatzt gegen die Slowakei oder die Slowakaner, wie Lothar Matthäus sagen würde. Das werden sie jetzt nicht mehr in der Vorrunde, glaube ich. Die werden es packen. Aber dann, bisher haben sie noch wirklich keinen starken Gegner gehabt. Also da bin ich gespannt, wenn sie dann auf ein Team treffen, das mal wirklich auch offensiv andere Spieler hat, wie jetzt zum Beispiel bei allem Respekt Rumänien.
Und vielleicht macht Lukaku dann auch nochmal sein Tor.
Ja, aber das ist irgendwie, das ist auch so eine. Ich erinnere mich bloß an das Champions League Finale vor einem Jahr, Inter gegen Man City, die Großchancen, wo er vergibt. Manchmal denke ich mir schon, es ist Wahnsinn, was der für Chancen vergibt.
Weil er ist eigentlich ein klasse Spieler, gell?
Ja.
Und auch, korrigiere mich, aber der ist ja eigentlich nicht zu verteidigen.
Es ist brutal, also vor allem, wenn der mit dem Rücken zu dir steht, ja, zum Tor, der kriegt den Ball, der dreht sich mit dem Ball, mit dem Gegenspieler rum und plötzlich, eine Sekunde später, steht er zum Tor und der Gegenspieler steht hinter ihm und hat den krassen Nachteil.
Ja, und da muss der erstmal vorbeikommen. Ich meine, der ist 1,90 groß, wiegt irgendwie 95 Kilo, hat ein Kreuz wie ein Boxer, also...
Und er ist brutal schnell. Ja. Das war, wenn man ihn sieht, vielleicht am Anfang nicht denkt mit so einer Masse, aber es ist brutal, ja.
Ja, schauen wir mal. Vielleicht sehen wir ja im Achtelfinale dann noch ein Lukaku-Tor, was gilt. Das wäre doch mal schön.
Richtig, ja. Aber hier aktuell auf Platz 2 der Torschützenliste mit 3 nicht gegebenen Toren. Erster ist Own Goal.
Der Own Goal?
Der Own Goal.
Ja, das ist bei der EM durchaus bemerkenswert. Gut, dann haben wir Belgien auch abgehakt. Dann ein kleiner Vorausblick. Heute Abend sind 2 Partien um 21 Uhr. Leider kein 15 Uhr Spiel heute.
Ja, gibt es leider nicht mehr.
An diesem Sonntag, an diesem wunderbaren, warmen Sonntag. Schottland gegen Ungarn und natürlich Deutschland gegen die Schweiz. Die Ausgangslage, Deutschland ist bereits fürs Achtelfinale qualifiziert. Den Schweizern langt auf jeden Fall ein Unentschieden und je nach Ausgang des Spiels Schottland-Ungarn würden sie sogar bei einer Niederlage weiterkommen. Was für ein Spiel erwartest du von den beiden Mannschaften?
Bei Deutschland-Schweiz? Ich erwarte ein ähnliches Spiel wie zuletzt. Also die Deutschen werden, der Nagelsmann hat ja schon angekündigt, dass er kaum oder gar nicht verändern wird, die Aufstellung. Und die Deutschen, glaube ich, werden weiter Gas geben und werden auch das Spiel dominieren. Ich schätze die Schweiz gar nicht so stark ein heuer. Und man weiß es natürlich nie, aber ich tippe wieder auf einen deutschen Sieg.
Tatsächlich ist auch das, was mir bei dieser deutschen Mannschaft, bei dieser EM extrem gut gefällt, dass du nicht das Gefühl hast, dass es wie in früheren Jahren, dass dann ja taktiert wird und müssen wir nicht mehr.
Ich will mich ein bisschen schonen fürs Achtelfinale.
Genau, schonen so, ein bisschen, sondern man hat so das Gefühl, Nagelsmann hat seine Mannschaft gefunden, die haben so ihren Stil gefunden und den ziehen die durch.
Deswegen bin ich auch so ein bisschen so gehypt bei dieser EM, wegen dieser Mannschaft auch, weil die nicht nur überragend Fußball spielen kann, nicht nur überragende Fußballspieler auf dem Platz hat, sondern auch die Einstellung stimmt, die Leidenschaft, wie die kämpfen, wie die verteidigen, wie sie sich anfeuern, wenn eine Abwehraktion gelingt. Und eben auch, man hat trotzdem das Gefühl, ich war ja am Mittwoch im Stadion in Stuttgart, nach dem Spiel alle gejubelt, die Fans ausgeflippt, völlig losgelöst und so weiter. Aber die Spieler unten, ja, Ehrenrunde und so, geklatscht, aber alles irgendwie so, hey, cool bleiben, ihr könnt's feiern da oben, aber wir wissen, es ist noch nichts vorbei und wir haben noch ein Spiel in der Gruppe, das wollen wir gewinnen. Also deswegen bin ich absolut optimistisch, dass das wieder was wird in der Vorrunde.
Ja, bei früheren Zeiten hätte man als DFB wahrscheinlich gesagt, solche Spiele wie Wirtz und Musiala oder so, ja, wir sind ja schon qualifiziert, ja, schauen wir, dass sie sich nicht verletzen. Die werden spielen. Ich glaube, dass auch der Nagelsmann wirklich in Sachen Kultur viel frischen Wind reingebracht hat. Das, glaube ich, kann man gar nicht hoch genug einschätzen, wie der diese Mannschaft, die nicht mehr die Mannschaft heißt, aber plötzlich ein Auftritt, Gott sei Dank, ja. Dass der da wirklich viel frischen Wind reingebracht hat und viel Schwung. Auch diese Geschichte mit, also ich fand die Begründung bemerkenswert, warum er gesagt hat, er wird nicht rotieren, weil Ausgangslage hier mit Rüdiger, Thar, Mittelstädt und Andrich sind ja 4 Defensivspieler gelb vorbelastet. Klassischer Move wäre nun zu sagen, oh ja, unwichtiges drittes Gruppenspiel, nehme sie raus, nicht, dass sich einer dann die zweite Gelbe abholt und dann im Achtelfinale gesperrt ist. Was sagt Nagelsmann? Nee, macht er nicht. Und zwar, und die Begründung fand ich, wie gesagt, bemerkenswert, weil es zum Beispiel für einen Pascal Groß respektlos, also einem Pascal Groß gegenüber respektlos wäre, wenn er den Andrich jetzt rausnimmt und dafür den Pascal Groß rein, weil das ja heißen würde, der Groß ist quasi nur so ein Notnagel damit der Andrich quasi nicht die zweite Gelbe bekommt und er sagt, nö. Und wenn sich jetzt der die zweite Gelbe abholt, dann spielt Groß halt im Achtelfinale und dann wird er da seine Leistung auch abliefern. Fand ich bemerkenswert.
Absolut. Also ich meine, Nagelsmann, man hat es ja bei Bayern mitgekriegt, so ist schon ein streitbarer Charakter irgendwo. Aber ich finde jetzt bei der Nationalmannschaft hat er ganz, ganz viel richtig gemacht jetzt, seitdem er das Experiment mit Havertz als Linksverteidiger aufgegeben hat, hat er sehr viel richtig gemacht und finde ich auch gut, wie du es schon gesagt hast, dass er so macht, weil andererseits schonst du die Gelbsperre drohenden Spieler, spielen sie im Achtelfinale, holen sie sich da nicht, wenn dann sind sie im Viertelfinale gesperrt. Also du kannst da nicht, es ist ein EM, da kannst du nicht Rücksicht nehmen und sagen, ich spiele jetzt halb gar oder irgend sowas.
Ja, da bin ich voll bei dir. Dein Tipp, Ergebnis?
Ich sag ein 3-1 für Deutschland.
3-1? Ja. Jo, da würde ich sogar noch einen drauflegen und 4-1 sagen. Mal schauen, ob ich es daneben liege, wie eigentlich immer bei Kicktippspielen.
Ich bin auch immer so schlecht.
Ja, es ist immer so, ich bin immer so ein Tor daneben im Regelfall. So bis zur 90. Minute ist es richtig und dann fällt noch ein Tor und ich bin dann raus.
Also 4-1, dann passt, ja verdammt, ja, dann müsste ich 5-1 sagen.
Ja, schauen wir mal. Und ja, das zweite Spiel in dieser Gruppe, Schottland-Ungarn. Ich bin ganz ehrlich, auch aufgrund der Tatsache, wie sich die schottischen Fans bisher in Deutschland präsentieren, es ist ja wirklich beeindruckend, herzzerreißend und gibt einem so ein bisschen den Glauben an die Menschheit wieder. Ich würde es den Schotten total gönnen.
Auf jeden Fall, ja.
Also so ein dreckiges 1-0 wäre mir völlig ausreichend.
Man muss natürlich sagen, die Ungarn haben besser gespielt gegen uns wie die Schotten, aber die Schotten, das erste Spiel, das war nicht Schottland.
Ja, das war sowas so komisch passiv.
Ja. Und ich kann mir schon vorstellen, so diese Stimmung, schottische Fans, die deutschen Fans, die mit im Stadion sind, die werden wahrscheinlich absolut zu Schottland halten. Also das so ein bisschen Heimspiel dann sein. Also da geht schon was.
Also die Szenen, die man da schon gesehen hat bei den bisherigen schottischen Spielen, also in München oder auch in anderen Städten, wo schottische Fans waren, das war ja Verbrüderung. Mhm. Die haben ja zusammen gefeiert. Das fand ich schon.
Haben sie jetzt eine Petition gestartet oder deutsch-schottische Freundschaft starten, dass die beiden Verbände jedes Jahr ein Heimspiel, ein Freundschaftsspiel ausmachen. Ja. Einmal in Schottland, einmal in Deutschland.
Ich glaube, das darf den Fans richtig taugen.
Ja.
Ja, dann schauen wir mal, ob wir da das Ergebnis bekommen, das wir uns wünschen. Also klingt jetzt sehr negativ, also würde ich es Ungarn überhaupt nicht gönnen. Aber so die Schotten, wie sie sich halt bisher präsentiert haben, auch gerade die Fans, das wäre schon schön, wenn die mit einem kleinen Erfolgserlebnis nach Hause fahren könnten.
Ja, oder vielleicht dann sogar über einen Gruppendritten noch weiterkommen.
Oder so.
Dann hätten wir es noch ein bisschen länger hier.
Stimmt. Sehr angenehme Zeitgenossen auf jeden Fall. Ja, okay, dann würde ich sagen, schauen wir mal, was heute Abend rauskommt. Ich war jetzt bei 4-1, du warst bei 3-1. Mal schauen, ob uns die DFB-Elf Lügen straft oder ob wir ausnahmsweise mal richtig liegen. Und ja, dann hat Spaß gemacht.
Dankeschön, fand ich auch.
Und ja, dann hören wir uns mal wieder und viel Spaß beim Fußball gucken.
Servus.
Ciao.
Heim-EM, das Update von Oberpfalz Medien.